Die Bibel sagt ja von Gott, der Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So geht es mit meinem Mann auch manchmal. So nach ungefähr 3 Jahrzehnten muss ich oft nicht mehr sagen, was mir fehlt. Und ich wollte gerade sagen, würdest du? Dann war er schon dabei, das ist cool. Ich möchte gerne beten, aber ihr könnt gerne sitzen bleiben. Und ja, Gott nochmal einladen. Vater Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der jetzt zuhört, ob hier oder im Livestream. Und Gott, ich bin mir bewusst, dass es nichts gibt, was ich den Menschen, die da sind oder die zuhören, zu geben habe. Aber du hast eine ganze Menge, Herr. Du hast eine ganze Menge auszuteilen. Und so danke ich dir, Gott, Vater, für den guten Heiligen Geist, der hier ist und der jeden Menschen beschenken möchte, der zuhört. Gott, ich bete, dass du jedes Herz weich machst, dass du jedem Herzen auf seine Weise begegnest und dass viele, die hören, auch den Mut haben, ihr Herz weit zu öffnen, die Tür aufzumachen für alles, was du ihnen heute Morgen sagen möchtest. Gott, du bist gut, du hast uns in Christus bewiesen, wie ernst es dir ist mit uns und wie sehr du bestrebt bist, uns zu segnen, uns zu erlösen, uns freizukaufen, uns alles zu geben, was wir für dieses und für das nächste Leben brauchen, damit es uns richtig, richtig gut geht. Und Vater, ich bete, dass diese tiefe Überzeugung deiner Güte und deiner Gnade durch diese Predigt mehr und mehr in unser aller Herzen fällt. Ehre sei dir, Gott. Amen. Total gesund durch Gottes Wort, das ist unser Thema heute Morgen. Und wir lesen im Schwerpunkt einen Text und das ist ein Psalm und der Psalm 107. So, wenn du deine Bibel dabei hast, ich werde so ein paar kleine Verse zwischendurch einflechten und wenn du ganz flott bist, natürlich kannst du die auch mitschlagen, aber Psalm 107, das ist so heute der große Basistext, den wir uns angucken können. Mein erster Punkt heißt, Gott ist gütig. Gott ist gütig und voller Gnade. Gedankenstrich, kann das wirklich wahr sein? Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen wie mir, dass du daran schon gezweifelt hast, wenn die Härten des Lebens dich getroffen haben. Und im Psalm 107 werden wir gleich sehen, dass so das ganze Spektrum an Dingen, die Menschen an Negativen widerfahren können, da abgedeckt ist und wie Gott damit umgeht, wenn wir ihn darum bitten. Eben habe ich so gedacht, eigentlich ist meine ganze Predigt schon gehalten worden. Also ich bin sowas von entspannt jetzt. Ich muss überhaupt nicht mein ganzes Skript durchpredigen, weil eigentlich wurden alle Kernaussagen, die heute Morgen dran sind, schon gesagt. Sie wurden gesungen, sie wurden vom Bernd gesagt, in Eindrücken wiedergegeben oder in dem Eindruck von der Maria. Es ist alles schon gesagt. Gott redet, hörst du ihn? Das ist also nicht akustisch, sondern verstehst du ihn? Die Bibel sagt an vielen Stellen etwas über seine Güte, über Gottes Güte. Und ein Vers, Psalm 86,5, da sagt die Schrift, denn du, Herr, bist gut und vergibst gerne. Das ist nicht etwas, was man mir ins Poesiealbum geschrieben hätte, die meiste Zeit meines Lebens. Iris ist eine, die vergibt gerne, sondern ich vergesse manchmal solche Details heute auch, ein sehr gutes Gedächtnis bezüglich der Dinge, die Menschen mir angetan haben, die Menschen zu mir gesagt haben. Die Situation, manchmal das Jahr, das Datum, soweit ging es jetzt dann auch nicht, aber so buchhalterisch die Rechnung ausgestellt für die Schulden anderer an mir, da war ich ganz gut dabei. Gott ist nicht so. Vielleicht neigst du auch dazu, Leuten ihre Sachen vorzuhalten von vor 10 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren, 2 Jahren, vorgestern. Es bringt uns nicht weiter. Es rechtfertigt nicht Unrecht, aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir bitter werden und uns festhalten an Dingen, wo uns Unrecht getan wurde. Die Bibel sagt was Fantastisches über Gott in Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Die drei Worte habe ich fett gemacht hier in meinem Skript. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Deine Bibel, wahrscheinlich hast du eine zu Hause mit Goldschnitt oder ohne Goldschnitt, Kleinformatik, moderne Übersetzung, Luther-Übersetzung, gleichgültig. Sie ist in zwei große Teile geteilt, das Alte Testament und das Neue Testament. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte des Volkes Israels. Wir lesen am Anfang von Adam und Eva, wir lesen von Abraham, Isaak, von Jakob, von den 12 Stämmen dann später. Und wir lesen eigentlich eine Geschichte von stetigem Versagen. Kurze Höhen, lange Tiefen. Auf Gott gehört, ein gutes Leben gehabt, Gott verraten, Gott vergessen, total viel Schlechtes erlebt. Und es kann frustrierend sein, diesen Teil der Bibel zu lesen und du fragst dich, du meine Güte, was war da los? Wer ist schuld? Das ist ja so eine typische Frage, ne, wenn was schief geht, die wir Menschen uns so stellen. Wer ist schuld? Und wenn wir dann einen finden, von dem wir glauben, er ist schuld und ihn abschießen, fühlen wir uns gleich besser. Ob das immer der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Und die Bibel sagt uns hier in Römer 8, es war nicht Gott, der schuld war. Gott hat ein Angebot gemacht, hat einen Bund angeboten und hat gesagt, wenn ihr danach lebt, dann kann ich euch segnen, dann geht's euch richtig fett und gut und euren Kindern auch. Und die Juden waren wie wir, schwach, menschlich, und sie haben es nicht geschafft, vollkommen zu sein. Also war das nicht der Weg. Dem Gesetz, sagt die Bibel hier, war es unmöglich. Es war unmöglich, dass sterbliche Menschen wie du und ich es schaffen, Gottes Standard, Gottes Anforderungen zu erfüllen. Und obgleich das vielleicht enttäuschend sein mag, so auf den ersten Blick, hat es doch auch etwas zutiefst Entspannendes. So eine Kapitulation vor Gott, die weiße Fahne zu schwenken oder einfach einem anderen Menschen gegenüber in einer bestimmten Situation zuzugeben, weißt du was? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich kriege es nicht hin. Hat etwas unglaublich Entlastendes, oder? Wenn man aufgibt, allen Erwartungen gerecht werden zu wollen, wenn man vielleicht auch Ansprüche, die man gegen sich selber hat, aufgibt und zugibt, ich pack's nicht. Lieb mich oder hass mich, aber ich krieg das gerade nicht hin. Nicht aus Faulheit, versteht mich nicht falsch, nicht als faule Ausrede für Bequemlichkeit oder Drückebergertum, sondern weil man einfach merkt, ich schaffe es nicht. Ein Leben heilig zu leben, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, so wie es im Neuen Testament dann kommt, ist nicht möglich für uns. Und das Faszinierende an Gott ist, dass Gott nicht sauer wird, dass er nicht im Himmel einen Sturm losbricht und alle Menschen verdammt, sondern er löst das Problem, indem er sich selbst opfert. Und etwas von dieser Liebe, die Gott hier beweist, steckt sogar in jedem von uns. Vielleicht nicht in unseren alltäglichen Momenten. Aber ich muss denken an, ich habe das Beispiel schon ein paar Mal erwähnt, wenn du schon länger herkommst, kennst du die Geschichte. Meine Schulfreundin, meine beste Freundin von früher, hat vor gut 20 Jahren ihr Baby verloren, am plötzlichen Kindstod. Und wir waren live bei allem dabei, was dann folgte. Dann kommt die Polizei, dann wird untersucht, ist das Kind wirklich da so gestorben, gibt es ein Verschulden. Und dann war die Kripo und das war vorbei und wir stehen in der Leichenhalle am offenen Sarg. Und der Vater, der hat ein paar Sachen getan, die nicht gut sind, die viele von euch nicht gemacht haben in seinem Leben. Also man könnte jetzt nicht sagen, er war ein Vollblutchrist, gar nicht war er das. Aber ich hörte ihn schreien, die Hand auf sein Kind legen und rufen, nimm doch mich. In einem falschen Gottesverständnis wohlgemerkt. Ne? Es war nicht Gott, der dieses kleine Mädchen hat sterben lassen. Nimm doch mich. Das ist die Liebe Gottes. Das ist dieses, lieber sterbe ich als du. Das hat Jesus zu dir gesagt, als er am Kreuz hing. Jesus ist wegen dir ans Kreuz gegangen. Er hat deine Strafe, er hat deine Rechnung für dein Versagen bezahlt. Er hat heilig gelebt als der Einzige. Und er hat das bekommen, was ich verdient hätte und du. Es war das größte Unrecht der Menschheitsgeschichte, der größte Justizirrtum, wenn man das als Verhandlung überhaupt bezeichnen kann, was da abgelaufen ist. Neid und Missgunst haben die hässlichsten Dinge auf Erden hervorgebracht, damals wie heute. Jesus Christus starb für dich. Das, was nicht möglich war, durch menschliche Hand geleistet zu werden, das tat Gott. Er hat deinen Teil einfach locker mit übernommen. Ihr wart essen und er hat deine Rechnung locker mitbezahlt, deine ganze Lebensrechnung sozusagen. Mein zweiter Punkt heißt, Menschen geraten in Not. Und jetzt kommen wir zum angekündigten Psalm 107. Da sagt die Bibel, dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Das war Punkt 1. Denn seine Gnade währt ewiglich. Da gibt es kein Ablaufdatum. Das Ablaufdatum bei Lebensmitteln ist übrigens nicht der Termin, nachdem die Wurst explodiert und sofort grün wird. Manchmal kann man die auch 5 Tage später noch locker essen. Hab das schon gemerkt? So, ist jetzt so ein blöder Scherz am Rande in so einem ernsten Thema. Gell? Aber es fällt mir gerade ein. So, ihr seid voll an meinem Innenleben beteiligt. Die nächsten Minuten jedenfalls, danach Gott sei Dank nicht mehr. Gottes Liebe hat kein Ablaufdatum. Sie hat auch keinen Haken. Sie zwingt dich nicht in etwas hinein. Neulich habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, Kontrolle, wenn wir Menschen das Bedürfnis haben, Kontrolle über andere auszuüben, wie Manipulation, wie entstehen diese Dinge. Und der Prediger, der zu diesem Thema was sagte, der sagte, Gott ist die einzige Person, die davon völlig frei ist. Gott kontrolliert gar nicht, er zwingt dich gar nicht, er hat dir den freien Willen gegeben. Und du kannst dich gegen ihn entscheiden, dadurch, dass er dir das gegeben hat. Wenn der Bernd und ich in den Wald fahren, in Dietz, dann fahren wir an der einen Kaserne vorbei und da hing an dem Zaun von dieser Bundeswehrkaserne so ein Riesenplakat eine Zeit lang. Da stand sinngemäß drauf, wir kämpfen dafür, dass du auch gegen uns sein kannst. Wir kämpfen dafür, dass du auch gegen uns sein kannst, dass wir frei bleiben und nicht übernommen werden von Regierungssystemen, die, ja, sagst du das, Kopf ab oder so, ne? Da sind wir ja nicht. Kriegst vielleicht ein paar andere Probleme, wenn du manche Sachen sagst bei uns, die politisch inkorrekt sind, aber es ist nicht wirklich hart, würde ich mal so sagen. Geh in den Iran, da sieht das Ganze schon etwas anders aus. So, ja, lass uns dankbar sein. Wie bin ich denn jetzt da drauf gekommen? Okay, so sollen sagen, der Herr ist gütig, die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Das erinnert mich jetzt. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Und er führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Wenn du Psalm 107 schon mal gelesen hast, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass in dem Text 4 Personengruppen genannt werden mit 4 verschiedenen Problemlagen. gegen Problemzonen kannst du übrigens im Gottesdienst auch was tun. Aufstehen und die Arme heben. Das ist so hier für, ne, wir Frauen, damit es nicht so länger mitschwingt. Und so kleine, man kann in jeder Situation für viele Lebensbereiche was tun. Okay. Ja, ich kann es nicht lassen mit den Witzen. Die erste Gruppe, die Verse, die wir bis hierhin gelesen haben, beschreiben, ich habe es mal so zusammengefasst, Menschen ohne Versorgung. Gefangen, bedrängt, ohne Zuhause werden sie beschrieben, ohne Heimat. Ich habe mir in Klammern hingeschrieben, Obdachlosigkeit und Armut. Das ist ein Problem der Menschheit. Und das Thema wurde heute Morgen interessanterweise auch schon erwähnt. So, obwohl das ein Heilungsgottesdienst ist, darf ich dir ja trotzdem offiziell heute Morgen sagen, Jesus hat was gegen Armut. Die Bibel sagt über ihn, er wurde arm, damit wir auch arm sein können. Er wurde arm, damit wir noch ärmer sein sollten als er. Euer Widerspruch ist schwach. Er sollte so fett und heftig sein, weil du sagst, mein Gott ist nicht so. Mein Gott ist kein religiöses Gebilde, das den Daumen auf die Leute hält. Mein Gott ist ein guter Vater, der will, dass es seinen Kindern gut geht. Hast du Kinder? Behandelst du sie so? Nein. Okay, Grace ist wieder da. Da fällt mir sofort ein Beispiel ein. Klein Grace war 1,5 oder 2 Jahre alt und wir hatten einen anderen Pastoren aus der Region zum Frühstück eingeladen, so Kontaktpflege. Man versucht das ja, das ist heute kein, ja, wie egal, der ist jetzt einen anderen Weg unterwegs. Und in der Nacht vor diesem Frühstück hatte Grace eine Mittelohrentzündung bekommen. Sie war nicht oft krank, es war ein toughes und ist ein toughes Mädel. Aber da hat es sie leider erwischt. Und ihr wisst, eine Mittelohrentzündung beim Kleinkind oder auch beim Erwachsenen, das ist richtig mies. Das tut ganz, ganz übel weh. Was habe ich gemacht als Mama? Ich habe ihr Schmerzmittel gegeben, Paracetamol, Zäpfchen oder irgendwas verpasst in der Nacht, habe sie getröstet. Bin morgens dann vor dem Frühstück noch zum Kinderarzt gerast. Und habe mir dann Medikamente besorgt und so weiter und so fort. Das heißt, es war nicht so mit Tischdecken und alles, es war so ein bisschen chaotisch. Und dann haben wir uns entschuldigt bei unserem Gast. Und dann hat er etwas zu mir gesagt, wofür ich ihn am liebsten verdroschen hätte. Entschuldigung. Dann hat er zu mir oder zu uns gesagt, warum habt ihr das denn getan? Dem Kind Schmerzmittel gegeben, zum Arzt gegangen. Lasst ihr doch den Schmerz. Gott macht, keine Ahnung. Und dann, weil ich war sprachlos. Ich hatte ja eh eine schlaflose Nacht. Es war auch sein Glück, dass ich sprachlos war in dem Moment und meins auch. Also ich, soweit ich mich erinnern kann, meinen Schnabel gehalten habe. Aber Bernd sagte, ein Satz, so ist unser Gott nicht. Wir danken Gott für Medizin, wir nehmen das, aber das ist ein kleines Mädchen von 1,5. Also ich könnte ja ein paar Sünden erzählen von der Grace. Nein. Nein, sie ist total spitze. Aber was hat man mit 1,5 verbrochen? Dass man, versteht ihr? Also die Logik, die ist mir total abgegangen. So, Gott ist nicht so. Gott ist auch mit dir nicht so, ob du jetzt 1,5, 12, 32 oder 92 bist. Gott hat Interesse an deinem Wohlergehen. Und wenn du das noch nicht gefunden hast in deiner Bibel, dann hast du sie noch nicht lange genug gelesen. Oder du hast ein paar Filter eingebaut, vielleicht Menschen aus deiner Kindheit, die dir Dinge über Gott erzählt haben, die noch stark sind. Dann versuch mal, völlig unvoreingenommen nochmal deine Bibel zu lesen, mit dieser Frage im Herzen. Die zweite Gruppe von Menschen, im Psalm 107, haben wir die Auflösung schon gelesen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Wisst ihr es noch? Er führte sie auf den rechten Weg. Wir lesen es einfach nochmal, Vers 7, falls wir es schon getan haben. Dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Doch, Hammer, sie sollen danken, da kann ich mich dran erinnern. Genau. Dann kommt Gruppe Nummer 2, ab Vers 10 werden die beschrieben. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Diese zweite Gruppe, Finsternis, Todesschatten, gebunden in Elend und Eisen, das erinnert an Gefängnis. Die Bibel kennt diesen Begriff der Gebundenheit, der dämonischen Gebundenheit. Ich habe es mal so genannt, dämonische Bedrückung durch einen Lebenswandel abseits von Gottes Plan. Wenn es an deiner Haustür klingelt, und stellen wir uns mal vor, ich weiß nicht, ob du sowas hast, moderne Technik, du hast so eine Kamera und du siehst dann, wer vor deiner Tür steht. Und da steht ein Typ, der ist schwarz angezogen, hat einen schwarzen Kapuzensweater an und hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, hat hier eine Maske, hat eine Pistole in der rechten Hand und einen Baseballschläger in der linken Hand. Würdest du ihm sofort die Tür aufmachen und dein Haus verlassen und spazieren gehen, richtig? Nein? Sicher? Wieso? Wenn der Feind bei dir Einlass begehrt, indem du Dinge tust, von denen Gott dir gesagt hat, lass das sein, brauchst du dich nicht wundern, wenn er wütet in deinem Haus. Wenn nachher Dinge fehlen, die dir was bedeuten. Wenn du beraubt, bestohlen bist. Gedemütigt durch die Tatsache, dass jemand in deinen privaten Sachen rumgewühlt hat. Das ist richtig, richtig schlimm, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin dankbar, dass ich das nicht aus Erfahrung kenne. Aber das ist richtig schlimm, wenn eingebrochen wurde bei dir zu Hause. Oder du gar überfallen wurdest, das persönlich erlebt hast. Das ist noch schlimmer. Wir Menschen verhalten uns manchmal so, weil wir denken, weil der auf seiner schwarzen Maske ein Smiley gemalt hat, ist das unser Freund. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Gott hat uns ein klares Konzept für unser Leben gegeben. Er hat gesagt, das tut dir gut und das ist bescheiden. Und wir können drauf hören oder wir können es bleiben lassen. Wenn wir nicht drauf hören, machen wir eigentlich Gott zum Lügner. Eigentlich sage ich dann, was du sagst, nehme ich nicht ernst. Halte ich nicht für die Wahrheit. Würden wir es für die Wahrheit halten, würden wir genau das tun, was Gott sagt, richtig? So, wenn mir einer sagt, es brennt im Gebäude, würde ich kurz checken, hat er mich schon mal verarscht, ne? Also so. Aber wenn das sitzt jetzt keiner hier, wo ich das glauben würde, wenn das einer von euch mir sagen würde, ich würde die Beine in die Hand nehmen und würde sagen, Leute, wir müssen hier raus, es brennt irgendwo. Nehme ich das nicht ernst? Glaube ich das nicht? Bleibe. Und es ist aber die Wahrheit, es ist ein Feuer im Haus. Ich reagiere nicht. Ich tue das Gegenteil von dem, was mir als Warnung zugerufen wurde. Dann werde ich mit den Konsequenzen konfrontiert. Dann kriege ich vielleicht Probleme, vielleicht sterbe ich. Oder kriege eine Rauchvergiftung. Die Feuerwehr muss mich rausholen. Dämonische Bedrückung entsteht durch Lebenswandel abseits von Gottes Plan. Und Gott verheißt hier im Psalm 107, da war die Sache mit Jesus noch gar nicht gelaufen. Was verheißt er? Freiheit. Ein wunderbares Wort, Freiheit. Okay, wir gehen. Wo sind wir denn? Bei den ehernen Türen waren wir, genau. Vers 17 ist Gruppe Nummer 3 zu finden. Die Toren, heute würde man schreiben, die Idioten oder die Ignoranten, die es nicht besser wissen wollten, die leichtsinnig waren. Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort, da habe ich den Predigttitel rausgezogen, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Das ist die dritte Gruppe und die steht für mich für Krankheit. Hier kann es auch mit Sünde zu tun haben. Jemand sagte mal, alle Krankheit kommt wegen Sünde, aber nicht immer wegen deiner Sünde. Bevor der Mensch von Gott abgefallen ist, bevor der Mensch sich gegen Gott entschieden hat im Paradies, gab es keine Krankheit. Wenn der letzte Vorhang fällt und diese Erde nicht mehr besteht, wir alle in die Ewigkeit eintreten und wenn wir im Himmel sind, dann sind wir an dem Ort, wo es auch keinerlei Krankheit gibt. Keine Schmerzen, sagt die Bibel, keine Tränen, kein Leid. Das heißt, der vollkommene Wille Gottes, bevor wir es vermasselt haben und am Ende, wenn wieder alles geregelt ist, ist sichtbar dort. Keine Krankheit, kein Schmerz, kein mir ekels vor dem Essen, wie es hier steht, und kein ich komme dem Tod nahe. Jesus oder die Bibel verheißt und in Jesus hat Gott es nochmal besiegelt, Gesundheit und sogar den Sieg über den Tod. Wenn du letzte Woche hier warst, hast du den Jason Chin predigen hören und er hat etwas Ungeheuerliches erzählt. Und wir haben uns, bevor er nach Hause fuhr, beim Mittagessen kurz ausgetauscht, weil ich empfand in dem Moment, als er von dieser Totenauferweckung in Stuttgart erzählte, war plötzlich eine Wand im Raum, die vorher nicht da war. Und diese Wand, die heißt Unglaube, weil es Dinge gibt, Heilung von Krebs kurz vor dem Tod, da haben wir, ich sag mal, wir als CCLMler schon viel erlebt und gesehen. Da deckt sich unser Erfahrungshorizont mit dem, was die Bibel sagt. Bei der Totenauferweckung mangelt es uns da. Ist deswegen dieses Wort von Gott weniger wahr? Gehört es deswegen nicht zu deinem und meinem Auftrag, das zu machen? Nein, das tut es nicht. Aber es war etwas vielleicht auch in dir, ich habe das auch klopfen hören, wobei ich den Vorteil hatte, ich hatte es 2 Tage vorher schon mal gehört, die Geschichte, beim Abendessen am Freitag, dass ich dachte, stimmt das wirklich? Das war kurz in mir, stimmt das wirklich? Jetzt habe ich ihn und seine Frau ein Stück weit mehr kennengelernt als ihr und ich weiß, ich denke, ganz oft spüre ich wahrscheinlich auch nicht immer, wenn jemand mich anlügt. So, das hat so einen bestimmten Geruch, so einen bestimmten Touch. Aber ich konnte keine Unwahrhaftigkeit finden. Ich kenne den Namen von dem Pastoren-Ehepaar. Wir bekommen regelmäßig Post und Einladung von dort. Und das war meine zweite Reaktion. Das war, Gott sei Dank, die stärkere. Ich habe geheult. Ich saß da bei Putenschnitzel und Nudeln und Salat mit unserem Gast. Und mir kamen die Tränen. Ich konnte es nicht halten, weil ich dachte, in Deutschland. Gott ist schon da. Nur noch ein bisschen weiter südlich. Vielleicht kommt er ja bald nach Limburg. Ganz ehrlich, natürlich habe ich Schiss vor so einem Akt. Ich bin auch völlig normal. Aber nicht so normal, dass ich es nicht, wenn Gott mir sagt, mach das da, drauf ankommen lassen würde. Und zur Not, ja, war es dann halt nichts. Aber was gibt es zu verlieren, außer dem Ruf? Und den habe ich vor einer Weile verloren. Also gibt es nichts mehr zu verlieren. Ja. Unglaube. Ich habe viel über Unglaube nachgedacht, so die letzte Woche. Ich glaube, das ist nicht nur die Abwesenheit von Glaube, sondern das ist wie eine Person oder wie eine Entität, wie etwas, was auch existiert. Und der Vater... Kennt ihr die Geschichte, wo die Tochter da, ist es das, die Geschichte, wo die Tochter stirbt und er sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kannst du auch sagen. Und ich kann es auch sagen. Weil da gibt's Kämpfe in meinem Kopf, in meinem Herzen. Aber ohne, dass ich das Risiko eingehe, Schritte zu gehen, zu beten für Dinge, die mein Gehirn, wo mein Gehirn sagt, das geht nicht, das geht nicht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das geht doch gar nicht logisch. Ja? Kann sich Gott auch nicht erweisen. Und wenn nichts passiert, hast du ein Stück weit mehr Demut gewonnen. Das ist gut, weil den Demütigen gibt Gott Gnade. Und ich kann doch ein paar Portionen vertragen. Du auch? Dann geh mit mir auf die Reise und dann gucken wir mal. Die vierte und letzte Gruppe, das sind die mit den Schiffen, genau. Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Also, obwohl ich das jetzt niemandem wünsche, so eine Katastrophe auf dem Schiff oder sonst wo, alle Weisheit ist dahin, ist ein guter Platz zu sein vor Gott. Da sind wir wieder bei der Kapitulation vom Anfang. Zu erkennen, ich weiß nicht alles. Ich bin begrenzt und ich brauche den, der so viel größer ist als ich. Ich brauche Gott. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Habt ihr die Wiederholung schon gecheckt? Ist immer derselbe Satz, da steht viermal drin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Das steht immer als erstes da. Und dann steht, was Gott für die praktischen Umstände gemacht hat. Er stillte den Sturm, dass er schwieg. Und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass er sich legte. Sind wir voll mit dabei, oder? Puff, gerade so davon gekommen. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Die haben vielleicht auch, wie irgendeiner der alten Päpste, immer den Boden geküsst. Also kann man sich so ein Stück weit vorstellen, die Erleichterung. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Das ist euch auch schon aufgefallen. Ihr seid Blitzmerker. Ich weiß, dass das auch alle viermal da steht. Dass die Menschen, die das erlebt haben, dass Gott ihr Problem beseitigt hat, was tun sollen. Sie sollen Gott danken und den Leuten Bescheid sagen, dass Gott gut ist und dass er ihnen geholfen hat. Wir sagen in unserer frommen Sprache Zeugnis geben oder einen Bericht davon geben, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Wir werden gleich auch ein paar Berichte bezüglich Heilung hören, was Gott bei Leuten gemacht hat. Ich habe die vierte Gruppe überschrieben mit Naturkatastrophen. Da kam ein Sturm, eine Naturkatastrophe und sie haben durch Gottes Gnade nach ihrem Gebet was erlebt? Bewahrung und Sicherheit. Wenn du nach Sicherheit suchst, fang nicht an, dich überzuversichern. Ich bin nicht gegen Versicherungen, aber man kann es auch übertreiben. Das Glück liegt auch nicht darin, sich verbeamten zu lassen oder sich auf irgendwelche staatlichen Versorgungen oder sonst was zu verlassen. Die größte Sicherheit findest du dann, wenn du ganz dicht dich an Gott hältst. An das hältst, wovon er sagt, tu das und lass jenes. Wenn du dich in seiner Nähe aufhältst, lernst seine Stimme zu hören und das tust, was er dir sagt, dann bist du wirklich safe. Und das kann für Außenstehende total bescheuert aussehen. Total, wie kann man sowas machen? Wie kann man seinen Beamtenstatus hinschmeißen? Wie kann man Dinge aufgeben? Wie kann man Risiken eingehen? Wie kann man sich so zum Affen machen? Das mag nach außen vielleicht dumm aussehen, aber göttliche Weisheit sieht im menschlichen Auge oft dumm aus. Der Punkt ist, der Zeitpunkt erscheint in dieser Zeit oder spätestens in der nächsten, wenn die große Abrechnung kommt. Und dann wird der, der gestern noch als dumm verspottet wurde, beglückwünscht, beneidet. Dann gibt es viele Gedanken, die so klingen, wie ach, hätte ich doch. Wie töricht war ich wirklich? Warum habe ich das nicht auch so gemacht? Warum bin ich vor Gott weggelaufen, weil ich dachte, das Leben macht mehr Spaß ohne ihn. Zwei Dinge fallen mir noch zu diesem Psalm ein, zu dieser Wiederholung. Mal gucken, ob wir die vier Katastrophen so zusammenkriegen. Was waren die nochmal? Ohne Versorgung, Armut, dämonische Bedrückung, Krankheit, Naturkatastrophen. Viele Leute erleben solche Dinge im Großen oder im Kleinen. Als wir nach Amerika geflogen sind, gab es Turbulenzen auf dem Flug. Es war ziemlich in der Mitte unserer Flugzeit. Und ich dachte, jetzt sind wir mitten über dem Atlantik. Und das Flugzeug rüttelte und schüttelte sich. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Aber für mich war das eines der heftigsten Male. Und ich fing an zu beten, vorgeblich erstmal für die anderen. Für die Frau, die immer machte, wenn wir so ein Loch hatten, wenn du dann merkst, dass dein Magen, verstehst du, der ist erst hier und dann kommt irgend so ein Luftloch oder wieder Teil, das weiß ich nicht. Also ich betete in Sprachen, schielte nach links und euer Pastor, wisst ihr, was der gemacht hat? Er hat gepennt. Ich habe ihn eine Weile pennen lassen und meinen Ellbogen immer so mal so ganz zufällig so Zunge gesenkt. Ich finde, der doch wach werden wird. Aber ich wollte auch, ich wollte ja nicht aus Angst handeln, ihn wecken. Bet, wir müssen beten. Und ich wusste auch irgendwie schon, das passiert jetzt nichts, aber es hat was, es war schon, ich hatte ein bisschen Schiss in der Buchs, wie man so sagt in Hessen. Und habe gebetet. Es gibt einen großen Unterschied zwischen vielen Leuten, die eines dieser vier Dinge erleben. Oder es gibt zwei Sorten von Leuten. Die einen, die gehen damit zu Gott und die anderen nicht. Die Tatsache, dass auf deiner Stirn Christ steht oder auf dem Papier katholisch, evangelisch, Christuszentrum, Mitgliedsausweis, spielt dabei überhaupt keine Rolle, habe ich festgestellt. Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich raff das mit dem Gebet immer noch nicht so ganz. Ich weiß nur, es ist notwendig, unsere Kooperation gebetsmäßig und andererweise ist notwendig, damit Gott das machen kann, was er gerne machen will. Für alle Lebensbereiche. Ein Beispiel habe ich auch schon erzählt. Vor vielen Jahren ein Ehepaar, beide Christen, ungewollt kinderlos, viel gehofft, gebangt, kurz schwanger, schnell Fehlgeburt, so ganz, ganz am Anfang der Schwangerschaft. Viel mitgelitten. Alle christlichen Freunde drumherum waren betroffen, dass die zwei kein Kind und nie ein Kind bekamen. Und irgendwann habe ich mit der Frau mich unterhalten. Ich weiß nicht, warum ich sie das gefragt habe, aber ich habe sie gefragt, wie oft betet ihr so als Ehepaar dafür, dass euer Kinderwunsch erfüllt wird? Und die Antwort hat mich zutiefst ernüchtert, weil die Antwort war, das haben wir noch nie gemacht. Und wisst ihr, was passiert? In allen christlichen Freunden, im Gemeindeumfeld und darüber hinaus tauchen doch manchmal Fragezeichen auf, wenn so netten Leuten, und das sind nette Leute, Sachen passieren oder nicht durchbrechen, wo du dich fragst, warum ist das so? Und jetzt pass bitte auf und kleb nicht eine Plakette auf jeden, wo das Gebet noch nicht erhört ist. Vorsicht. Ja? Geht dich gar nichts an. Frag dich, ob du gebetet hast für deinen Krempel. Dann hörst du auf. Was ich nur sagen will, manchmal wird Gott einfach nicht einbezogen. Manchmal wird Gott einfach nicht gefragt, ob da fett Christ draufsteht oder nicht. Wenn wir nicht beten, dann läuft nichts. So. Das Zweite, was mir einfiel eben, ich hoffe, mein Sohn vergibt es mir. Das bist nicht du, jetzt bist du wieder voll bei mir in der Raffine. Unser Jüngster, das ist auch schon wieder einige Jahre her, hoffe ich, ja. da wird man manchmal als Mami wieder so ein bisschen zu weich beim Nesthäkchen und die Grenzen verschwimmen. Und jedenfalls, wenn er krank war, dann gibt's ja Medizin, habe ich ja das Beispiel von Grace eben erzählt, und dann gibt's ja diese tollen Kindersäfte gegen Fieber, gegen Schmerzen. Das sind so die Klassiker, die man meistens braucht, wenn man sich vor dem Drama mit dem Zäpfchen drücken will. Ne? Dann versucht man es oben reinzukriegen. Es gibt Säfte mit Himbeergeschmack. Es gibt Säfte mit Erdbeergeschmack. Es gibt Säfte, weiß ich nicht, mit Passionsfrucht. Und heute gibt es ja alle Flavors in der Medizin bei Kinderprodukten, die du dir so vorstellen kannst. So dass du dann nachher denkst, das ist wie eine Süßigkeit fast. Und wenn du mal probiert hast, denkst du, boah, ist da viel Zucker drin. Er hat gelitten wie ein Hund, hatte Schmerzen und Fieber, aber er hat den Saft nicht genommen. Ich habe ihn auf so eine Spritze aufgezogen, nicht mit der Nadel, sondern vorne, so, wollte es ihm so in die Backe und, na, ihr Muttis, seid ihr bei mir? Haben wir schon ein paar Kämpfe gekämpft? Meine Heldinnen, die Heldinnen der verborgenen Kinderzimmer. Und irgendwann kam der Moment am Küchentisch, Stuhl an Stuhl, und habe ich gesagt, weißt du was, entweder du trinkst das Scheißzeug jetzt oder du hast halt Schmerzen. Jetzt kennt ihr meinen wahren Charakter, ne? Jetzt kommt's raus. Aber irgendwann kommst du manchmal mit Leuten an den Punkt und Gott mit uns auch, dass er sagen muss, entweder machst du es jetzt oder trag halt die Konsequenz. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann es nicht für dich tun. Ich kann es nicht für dich runterschlucken, wenn du es mir rauszapperst. Und da müssen wir von umkehren. Amen. Gott versüßt mit dem süßen Heiligen Geist, ich wende mich mal hier an dieser freundlichen Front zu, mit Himbeergeschmack. Er verzuckert dir es. Wir haben es so leicht wie niemand vorher. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, die Propheten, die Leute im Alten Testament, die so ein bisschen Plan von Gott haben, die haben sich danach gesehen, zu sehen, was wir sehen. Die Zeit, in der Zeit zu leben, in der wir leben, wo Jesus uns alles vor die Füße legt, wie auf dem Silbertablett serviert, du musst es nur noch nehmen und schlucken. Und es schmeckt auch noch gut. Und den Schluckreflex hat er dir sowieso gegeben und überhaupt. Und ja, genau. Ja, der Rest des Psalms, den überspringe ich jetzt. Da steht, Gott ist gerecht und tut Wunder ohne Grenzen. Das ist noch so eine Liste, aber nicht mehr so eine Wiederholung. Aber als ich den Psalm dann fertig hatte und meine vier Kategorien, fiel mir eine andere Bibelstelle aus dem Neuen Testament ein, aus Lukas 4, wo Jesus Christus über sich sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Kategorie Nummer 1 aus dem Psalm. Er hat mich gesandt, Gefangenen, dämonisch Bedrückten, dass sie freigelassen werden. Blinden, das habe ich jetzt mal unter Krankheit verbucht, dass sie sehend werden. Die vierte Kategorie mit den Naturkatastrophen haben wir jetzt hier leider nicht. Dann kommen die Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Aber für die Naturkatastrophen haben wir ja die Sturmstillungen und auch die Multiplikationswunder noch zum Unterstreichen der Versorgung. Also Jesus gibt definitiv mehr als das her, was Psalm 107 sagt. Was ich heute mit euch tun will, jetzt wenn wir so langsam praktisch Richtung Heilung, ist, dass wir Hindernisse, die deiner Heilung vielleicht im Weg stehen, überwinden. Dass du merkst, oh, das könnte ein Faktor sein. Mein Ziel ist nicht, dass du dich verrückt machst und mit Verdammnisgefühlen gleich kämpfst, sondern dass du einfach so still in deinem Herzen zu Gott sagst, Gott, habe ich da irgendeinen Punkt? Ist da irgendwas, wo ich noch an der Schraube drehen muss, damit es fließen kann zu mir? Und wenn er sagt, jo, die Schraube, dann dreh doch mit ihm zusammen an genau der Schraube. Ein Hindernis beim Empfangen körperlicher Heilung kann sein, wir leben willentlich und bewusst in Sünde. Brauche ich nicht ausführen. So, der Heilige Geist ist schon dabei, dich zu überzeugen. Wo immer du mit der Dunkelheit übereinstimmst, wirst du keinen Sieg sehen. Nicht für dich und nicht für andere. Da, wo du lebst wie der Feind, wirst du das ernten, was er ernten wird. Das Maß an Unterordnung, das du lebst, bestimmt das Maß an Autorität, das du besitzt. John Sanford, der große Mann der inneren Heilung, sagte, there were still unevangelized parts in many hearts. Zu Deutsch, es gibt Bereiche in vielen Herzen, die noch nicht vom Evangelium erreicht wurden. Ich denke mal, dass es bei mir so ist und bei dir vielleicht auch. Dass es Bereiche gibt, die noch nicht verwandelt wurden in deinem Herzen. Verbindungen zum Bereich des Okkulten können Krankheiten ein Aufenthaltsrecht gewähren. Wenn du dich mit geistlichen Dingen aus anderen Quellen beschäftigt hast und gesucht hast und darüber noch nicht Buße getan hast, kannst du das heute machen. Festungen, das heißt gedankliche tiefe Überzeugungen, können Heilung verhindern. Zum Beispiel habe ich neulich von einem Mann gehört, der glaubte seit seiner Kindheit, dass es für ihn normal sei, häufig krank zu sein oder Unfälle zu haben. Er war als kleiner Junge im Krankenhaus und er hört, wie die Krankenschwester zu seiner Mama sagt, das wird dem noch oft passieren. Das hat er gehört und das hat er geglaubt. Klar war das ein dummer Spruch, beschäftige dich nicht mit der Krankenschwester, das bringt dich nicht weiter, vergib ihr und erkenne, wo hast du eine Lüge aufgeschnappt und sie ist zu deiner Überzeugung geworden. Hass auf den eigenen Körper zu haben, kann eine Tür für Krankheit sein. Selbstablehnung in irgendeiner Form. Beobachte doch mal bewusst deine Gedanken und guck mal, was davon Heilung entgegensteht. Ja, jetzt habe ich noch ein paar tolle Bibelstellen. das ist noch gut. Ein Zitat von Jesse Duplantis. Er sagte: Don't love your chains so much that you find fault with your liberator. Liebe deine Ketten nicht so sehr, dass du deinen Befreier kritisierst und ablehnst. Heute Morgen habe ich Matthäus 20 bis 22 gelesen. Es war laut Plan dran. Und eines der Dinge, die mir auffiel, war, dass die Pharisäer Jesus umbringen wollten, nachdem sie seine Wunder gesehen haben. Ich habe dann wir lesen sonntags zusammen als Family-Bibel, dann habe ich gesagt, wenn ich mir vorstelle, nach Heistenbach käme einer und würde in jeden Haushalt gehen, wo ein Krebskranker liegt und würde die gesund machen, er würde die Beerdigung nächste Woche ruinieren, indem er den Toten auferweckt, der da im Sarg liegt, und auch all die anderen Leute gesund machen. Warum sollte mein nächster Gedanke sein, den müssen wir platt machen, der muss weg aus Heistenbach? Neid, das ist ein Thema für sich. Es ist so paradox. Und manchmal findet das auch in subtilerer Form statt, dass wir Heilung ablehnen, aus irgendwelchen Gründen, und unsere Gefangenschaft umarmen, weil sie schon so lange vorhanden ist. Ja. Ich möchte jetzt all den Leuten Gelegenheit geben, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen, die das noch nie gemacht haben oder die gerade spüren, ich sollte meine Beziehung zu Gott grundlegend erneuern. Kennt ihr das gefährlichste Wort im Leben? Das gefährlichste Wort im Leben heißt morgen. Morgen heißt die Straße, die in die Stadt namens niemals führt. Genau. Morgen ist die verriegelte und verrammelte Tür, die Menschen außerhalb des Himmels lässt. Hey, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir wissen nicht, wie lange diese Erde noch besteht. Und selbst wenn sie lange besteht, wissen wir nicht, wann ist meine Zeit, wann ist deine Zeit gekommen. Wann ist Game Over, rien ne va plus, nichts geht mehr, die Kugeln sind gefallen, es ist besiegelt. Es ist vorbei. Du hast dich entschieden und das Resultat steht fest. Lass uns doch bitte aufstehen. Und wenn du mit Gott heute neu durchstarten willst oder zu Gott durchstarten willst, heute Morgen zu dem Gott, der Jesus Christus heißt, um den es hier heute ging, dann sprich mir Folgendes nach, oder wenn du es wiederholen möchtest, ich freue mich. Wir können uns nicht zu viel bekehren zu Christus. Aber wir können das gerne wiederholen. So bete mit mir oder nach mir. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Lebensschuld. Reinige mich von jeder Sünde. Ich möchte dein Kind sein, Vater Gott. Danke für das Kreuz und dass du dort für mich bezahlt hast. Erfüll mich mit deinem Geist, Gott. Und lass mich dich immer besser kennenlernen. Amen. Amen. Ist jemand da, der das zum ersten Mal gebetet hat, bewusst entschieden hat und der sich jetzt nicht schämt, mir das durch ein Handzeichen zu zeigen? Dann heb mal deinen Arm so, wie ich das mache. Ich rufe dich gleich nach vorne. Okay, da ist keiner, der sich jetzt meldet. Die liebe Birgit wird vielleicht trotzdem noch 5 Minuten einfach dort stehen und ich werde ihr gleich Gesellschaft leisten. So, wenn du diese Entscheidung noch treffen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach, oder die Entscheidung öffentlich machen möchtest, Gott ehren, auch vor Menschen, dann komm doch gleich zu uns beiden da drüben hin. Was wir jetzt machen, ist ein bisschen anders, als wir es sonst bei Heilungsgottesdiensten machen. Ich möchte, dass wir vom Platz, also keiner muss sich jetzt wegbewegen, nach vorne kommen, zu irgendwelchen Leuten die Hände auflegen, sondern wir werden für verschiedene Symptomgruppen von hier vorne beten und ich lade die Leute ein, die um eine kranke Person herum
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.